Aus der Stille in den Klang. Der Podcast von Aktion Kindertraum. Wir unterstützen ein Projekt von gehörlosen Kindern, die Geige und Klavier spielen lernen. Durch eine elektronische Prothese im Ohr, einem Cochlea-Implantat, bekommen Gehörlose einen Zugang zur Welt des Hörens. In diesem Podcast geht es um diese Kinder und wie Musik ihnen helfen soll, sich besser in der Welt des Hörens zurechtzufinden.
Mein Name ist Ina Tenz und ich begleite für Aktion Kindertraum aus der Stille in den Klang. Heute treffe ich mich mit Familie Heinz. Familie Heinz wohnt westlich von Hannover und sie haben zwei Mädchen, die 10-jährige Kim und ihre 12-jährige Schwester Zoe. Beide Kinder hatten von Geburt an starke Einschränkungen beim Hören, was nicht gleich erkannt wurde. Mittlerweile haben Kim und Zoe Cochlea-Implantate und beide sind begeistert von Musik. Zoe spielt bereits Geige und Kim macht auch mit bei dem Projekt Aus der Stille in den Klang. In dieser Folge möchten wir Familie Heinz näher vorstellen, welche Odyssee sie hinter sich haben, was es bedeutet, den Alltag mit höreingeschränkten Kindern zu organisieren und wie die Cochlea-Implantate ihr Leben verändert haben. Und natürlich auch, was ihre Erwartungen sind bei dem Projekt Aus der Stille in den Klang. Dazu treffe ich mich mit Mutter Bettina Heinz und auch mit Zoe. Bettina, vielleicht erzählst du gleich mal zu Beginn, wie ihr bemerkt habt, als Zoe klein war, dass sie nicht so gut hört.
Also mir ist es ganz früh aufgefallen, schon als sie Baby war. Sie war halt anders, als sie anfing halt in dieses Brabbelalter zu kommen. Sie war immer laut. Sie hat einem permanent nur angeguckt, sobald man aus der Richtung, also von ihrem Gesicht weg war, war sie still. Sie hat dann erst wieder gebrabbelt, wenn sie halt einen wieder gesehen hat. Und dann kam das Sprachalter, wo eigentlich die Kinder anfangen mit Ball und Mama und Papa. Da hat Zoe ihre eigene Sprache entwickelt. Und da habe ich gesagt, irgendwas kann da nicht passen. Und wenn wir Fernsehen geguckt haben, ist Zoe immer direkt bis zum Fernseher rangekrabbelt und hat quasi ihr Kopf zur Seite geneigt, dass sie halt mit dem Ohr Richtung Fernseher ist. Und es war ihr dann auch immer noch zu leise und dann sind wir zu Ohrenärzten gegangen und da mussten wir uns Dinge anhören, wie reagiert sie auf Türengeknalle? Ja, so ab und an, dass ein Kind dann halt mal zusammenzuckt, ne, wenn die Tür zuknallt. Ja, dann hört die auch. Der nächste Ohrenarzt hat erzählt, naja, die ist gerade in einem Alter, die will nicht hören. Und der dritte hat mir dann erzählt, sie hat einfach zu viel Ohrenschmalz im Ohr. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wird man als Mutter gar nicht mehr wahrgenommen oder ernst genommen.
Wie alt war Zoe dann schon?
Also Zoe, also wo ich zu 100% mir sicher war, dass sie nicht hört, war so mit einem halben Jahr. Ja, und das zog sich dann halt bis kurz vor ihrem dritten Lebensjahr.
Bis sie 3 Jahre alt war?
Ja.
Okay.
Da sind mein Mann und ich, weil wir ja vorher in Ronnenberg gewohnt haben, da sind wir zu Fuß zum Edeka einkaufen gegangen und haben eine Sprachheilpraxis gesehen. Und da hat mein Mann dann gesagt, da werden wir einfach mal anrufen, weil die Sprache halt einfach bei Zoe nicht da ist, wie sie eigentlich sein sollte.
Aber nochmal zurück zu den Ohrenärzten. Die haben ja auch Diagnostik, die haben ja Möglichkeiten, das herauszufinden.
Richtig, die Hörtests wurden ja auch gemacht. Bei ihr wurde ja auch das Babyscreening gemacht. Und das war schon auffällig. Beim ersten Mal hieß es dann aber, sie war zu dem Zeitpunkt wach. Und wenn das Kind sich natürlich bewegt, dann kann es halt auch passieren, dass die Ausschläge halt nicht richtig sind. Das habe ich auch noch so hingenommen. So, und dann sollten wir...
Man will ja auch beruhigt werden, oder?
Genau, dann sollten wir 3/4 Jahr später nochmal kommen. Also was ich persönlich auch schon eigentlich viel zu spät fand. Da hat sie geschlafen und es war trotzdem auffällig. Aber da war der Arzt auch der Meinung, sie hätte sich zu dem Zeitpunkt halt bewegt. Mhm. So, und am Anfang glaubt man natürlich auch den Ärzten. So, aber wie gesagt, dann kam dieses Sprachalter.
Hast du es denn zu Hause auch immer mal ausprobiert? Weil man fängt dann ja sicherlich an, auch selber
drauf zu achten. Ja, man macht dieses, ne, wie es halt so ist, ums Schnipsen, Pfeifen, sie rufen. Eine Situation werde ich nicht vergessen, sie hat in einer Babywippe gelegen und da hat sie ihr erstes Püppchen gehabt von Fischer-Price. Das werde ich nicht vergessen, da haben wir ihr so ein kleines Püppchen gekauft. Sie hat dieses Püppchen geliebt und dann hat sie dieses Püppchen immer in der Henne gehabt. Und da hat man eigentlich schon gemerkt, wie viel Aggression eigentlich in diesem Kind steckt, weil dieses Kind sich nicht ausdrücken kann. Die hat diese Puppe immer vor ihrem Gesicht so geschleudert und mit ihren Tönen so laut angeschrien, dass wir da gesessen haben und gedacht, das ist doch nicht normal. Dieses Kind ist so auffällig, das ist nicht normal. Weil ich muss dazu sagen, ich habe noch Geschwister, die jünger sind als ich. Ich war 13, als mein Bruder geboren wurde und der erste von vieren, die dann noch nachkam. Und weiß halt, man hat es halt miterlebt, wie die Kinder waren halt in gewissen Phasen. Und daher wusste ich, das kann nicht passen. Und und in der Sprachheilpraxis, die Ärztin, die hat mir dann gesagt, also diese Sprachtherapeutin, ja, ich behandle auch Kinder mit einem ärztlichen Attest eines Ohrenarztes. Mhm. Da musste ich dann erstmal lachen und dann habe ich sie gefragt, welches sie denn haben möchte.
Ja.
Ja, und daraufhin hat sie uns dann eine Adresse in Hannover vermittelt, die Frau Alexandrov ist eine super gute Ärztin für die Ohren. Das Problem ist, sie ist so ausgebucht, sie hat so lange Wartezeiten, da sitzt man dann auch mal locker 8 Stunden im Wartezimmer.
Aber das nimmt man dann ja in Kauf.
Das haben wir dann in Kauf genommen und da wurde bei ihr dann eine Schlafbehre richtig gemacht. Dann, ich glaube, insgesamt 4 verschiedene Tests. Und da hat die Frau Alexandrov auch gleich gesagt, wissen Sie was, Frau Heinz, Ihre kleine Tochter untersuchen wir auch gleich.
Ja, wie alt, da war Kim schon geboren?
Da war Kim schon geboren, Zoe war fast 3 und Kim war halt etwas über 2. Mhm. Oder knapp 2. Und da habe ich noch so gelacht und habe gesagt, nein, bei Kim brauchen wir das nicht, die hört. Mhm. Okay, wir machen es aber vorsichtshalber trotzdem.
Weil sie als Säugling nicht so auffällig war, oder?
Genau, da war sie vom Hören her halt nicht auffällig. Sie hatte halt andere Probleme mit ihrem Nacken, wo man sagt halt dieses sogenannte Kisskind, wo der Arzt dann halt da dann rumgefuscht hat und danach war sie wirklich ein Kisskind und es wurde dann auch immer schlimmer.
Kisskind musst du einem erklären, also ist es so.
Das ist, im Bauch hat ja ein Baby schon die Lieblingsseite. Mhm. Ich bin zum Beispiel ein Rechtsschläfer und Kimi ist auch so, hat so den Drang nach rechts. So, und als sie frisch geboren war, hat sie ihr Kopf halt mehr so zur rechten Seite gehabt, anstatt nach links.
Ja.
So, und meine Hebamme hat gesagt, das legt sich.
Okay.
Das Kind muss sich ja auch erstmal entfalten, wenn es aus dem Bauch ist, ne? Erstmal.
Klar.
So, und dann war die erste Untersuchung, diese Neugeborenenuntersuchung. Und da ich ja Kim zu Hause geboren habe, ganz spontan, war es halt so, dass der Arzt dann nach Hause gekommen ist und ihr da hinten eine Halswirbel rumgedrückt hat und dann hat's Knack gemacht und von dem Tag ab an hat sie den Kopf nur noch zur anderen Seite gehabt und hat auch bei jeder Bewegung Schmerzen gehabt. So, und das äußerte sich dann halt immer schlimmer, dass Kim dann wirklich so Schulter hoch gelegen hat. Es hört sich jetzt vielleicht mies an, aber ich habe gesagt, mein Kind hat Spastiken. Also so wirkte das, auch wie sie ihre Hände, also sie war von der Entwicklung her dann noch verzögerter als Zoe. Zoe war ja aufgrund der Hörschädigung mit dem Sitzen und so relativ spät dran und mit dem Sprechen und Krabbeln und bei Kim kam das halt auch noch dazu. Mhm. Nachdem dann die Untersuchungen bei Frau Alexandrov abgeschlossen waren, bittete sie uns halt in das Sprechzimmer und ihre Aussage war, Frau Heinz, herzlichen Glückwunsch, Sie hatten recht.
Ja.
Zoe hat eine Dezibelzahl zwischen 80 und 90 dB, wo sie erst hört. Aber mit den Dezibelzahlen kann man nichts anfangen. Also habe ich mir das erklären lassen, welche Lautstärke das überhaupt ist. Also das ist für uns eine Lautstärke wie eine Kettensäge, die neben uns läuft. Also ab dieser Lautstärke quasi hört sie erst. Und weil wir gerade mal schön dabei sind, ihre Tochter Kim genau das Gleiche. Und da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil bei Zoe war mir das klar. Da hat mich mein Muttergefühl nicht im Stich gelassen. Aber als es dann hieß, Kim ist es auch. Und da könnte ich jetzt schon wieder weinen, weil das war so ein Schlag ins Gesicht. Warum auf einmal beide? Ja, und dann wurden sie mit Hörgeräten versorgt. Da wurde man aber auch allein gelassen. Also Jan und ich, wir waren auf uns allein gestellt. Wir hatten keine Hilfe von links und rechts. Wir kannten auch niemanden, der dieses Problem überhaupt hat.
Und was habt ihr denn bemerkt an Zoe und an Kim mit den Hörgeräten? Also wurde es besser? Oder?
Also wir hatten dann einen Termin bei Brukhoff Kids.
Ja.
Da muss ich auch sagen, kann ich jedem empfehlen, der ein hörgeschädigtes Kind hat, jederzeit würde ich dort wieder hingehen. Die haben dann die Hörgeräte angepasst. Dann waren wir da. Und da hatte die gute Dame uns noch gesagt, Frau Heinz, machen Sie bitte bei Zoe die Hörgeräte erst rein, wenn Sie zu Hause sind. sie wird sicherlich jetzt Dinge hören, die sie vorher nie gehört hat.
Und Zoe war ja schon 3, ne?
Eigentlich? Richtig, ja. Zoe war schon 3.
Sie, du wirst es nicht mehr erinnern, oder?
Sie sollte eigentlich in den Kindergarten kommen. So, und dieses Kind hat so gebettelt, weil oben war ja die Anpassung quasi. Da hat sie ja schon Dinge gehört auf einmal und fand das alles ganz interessant. Und dann ging es runter auf die Straße. Und dieses Kind hat so gebettelt, diese Hörgeräte ins Ohr zu bekommen. Und dann haben wir ihr draußen diese Hörgeräte reingesetzt. Und dann hat die uns echt versucht, einen Vogel zu erklären, was wir schon gar nicht mehr wahrnehmen auf der Straße. Hat sie versucht, uns zu erklären, was sie gerade hört. Und auf einmal zuckte mein Kind zusammen, weil ein Auto in die Straße eingefahren ist. Und da habe ich gedacht, Heidewitzka, die hat vorher nie ein Auto gehört. Und da ist einem eigentlich auch erstmal so bewusst geworden, was für einer Gefahr dieses Kind eigentlich ausgesetzt ist. Weil gerade kleine Kinder, die laufen ja auch einfach mal los. Und wir hören das ja, wenn ein Auto kommt. Vielleicht auch nicht immer gleich, aber sie hat es gar nicht gehört. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, 3 Jahre hat man verschenkt, weil Ärzte einem nicht die Diagnostik gesagt haben oder sagen konnten. Ja, und dann hatten sie die Hörgeräte und Kim ja auch. Und von Brukhoff haben wir die Adresse bekommen, weil ein normaler Kindergarten wollte sich mit unseren Kindern auch nicht auseinandersetzen. Also das heißt, es war schwierig, hier einen normalen Kindergartenplatz zu finden, weil alle haben sie gesagt, nein, wir haben da keine Lust drauf, uns auch noch mit einem hörgeschädigten Kind auseinanderzusetzen.
Als wäre es eine Frage der Lust, ja.
So, und da wir mit allem alleine standen, hat Brukhoff gesagt, ich habe hier eine Adresse, das ist das Landesbildungszentrum in Hildesheim. Informiert euch, die haben einen speziellen Kindergarten für Hörgeschädigte. So, also haben wir uns mit denen auseinandergesetzt, hatten dann da ein Vorstellungsgespräch. Und was soll ich sagen? Die haben es geschafft, dass meine Kinder 3 Jahre Sprache aufholen.
Toll. Aber kurz noch zurück zur Diagnose. Und wie hat denn euer Umfeld reagiert?
Also am Anfang war es ja auch so, ach Quatsch, das glaube ich nicht. Die sind halt einfach laut. Und jetzt ist es mittlerweile so.
Und die sind laut deshalb, weil sie natürlich ihre eigene Lautstärke
richtig,
nicht hören, ne?
Genau. Ja. Die übertönen sich halt quasi selber, damit sie sich halt hören. Und es ist schon schwierig, man wird teilweise angefeindet, weil gerade so auf der Straße, selbst mit Hörgeräte und CIs, ist die Hörleistung nicht so gegeben als wie bei uns selber. Das heißt, wenn unsere Kinder zum Beispiel Fahrrad fahren und sie vorfahren, ich muss schreien.
Ja.
Ja, wenn meine Kinder draußen irgendwie was machen, ich muss schreien, weil sie hören das gar nicht durch die ganzen anderen Geräusche. Sie sind schnell überfordert.
Also Zoe und Kim hören jedes Geräusch gleichwertig, muss man sich das so vorstellen?
Nein. Zoe hört die hohen Töne besser, also quasi, wenn ich sie anspreche, hört sie besser, als wenn Papa mit ihr spricht.
Kann ja auch mal praktisch sein.
Und bei Kim ist es genau umgekehrt. Also sie haben beide eine Hörschädigung, aber beide von den Frequenzen unterschiedlich.
Verstehe.
So, und diese Hörgeräte ist ja eigentlich nur ein Lautsprecher im Ohr. Die Hörgeräte haben irgendwann halt einfach nicht mehr ausgereicht. Dann haben sie nochmal neue Phonak bekommen. Also die neuesten Modelle. Mhm. Da war es dann auch so, das ging dann auch die erste Zeit, aber dann fing das halt auch immer an. Hä? Mama, ich verstehe dich nicht. Hä? Wie bitte? So, und das ging dann halt so weit, dass Brukhoff halt dann uns auch gesagt hat, vielleicht sollten wir noch mal auf die MAH und also quasi ins Hörzentrum uns vorstellen, um zu gucken, ob nicht CIs sinnvoll wären.
Und das ist ja so ein Gedanke. Hattet ihr vorher jemals davon gehört?
Also ich wusste, dass es solche Dinger gibt. Ich wusste aber nicht, dass es dass wirklich auch die Hörgeräte quasi die letzten Härchen flachlegen können, so dass sie dann hinterher taub sind. Weil sie hatten ja immer ein Restgehör. Es war ja nicht so, dass sie jetzt komplett taubstumm oder komplett taub auf die Welt gekommen sind, sondern sie hatten ja noch ein Restgehör. Es hat halt einfach nur nicht gereicht. Als wir dann im Hörzentrum waren zu diesen Untersuchungen, da musste man dann ja auch 2 Tage auf die MH. Da werden ja dann auch spezielle Voruntersuchungen gemacht, wie MRT und solche Geschichten, und zu gucken, ob der Gehörgang überhaupt dafür geeignet ist. Nicht jeder, der schwerhörig oder taub ist, kann ein CI bekommen. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das hat halt was ganz viel mit dem Kopf zu tun und mit dem Gehörgang. Und das Problem war natürlich, sie waren ja mittlerweile in der Schule, hatten ja mittlerweile auch ihre Sprachentwicklung. Dann hieß es, okay, CIs. 2018 hat man dann entschieden, bei Zoe die linke Seite zuerst zu operieren, weil die mittlerweile auf 100 dB abgesackt ist, also quasi taub.
Ja.
Da hat man dann gesagt, okay, man nimmt ihr als erstes auf der Seite und setzt ihr dieses CI. Und bei Kim war es eigentlich egal, weil sie war mittlerweile auf beiden Seiten bei 100 dB.
Hm.
So, und da habe ich dann gesagt, okay, bei Zoe machen wir links, bei Kim rechts. Dann komme ich halt auch mit den CI selber nicht durcheinander. Ja, und dann kam der Tag X der OP. Die war auch ganz gut.
Das war in welchem Jahr?
2018.
2018.
Das war im Sommer 2018.
Und da fahrt ihr dann mit zwei Kindern in die MHH ins Hörzentrum und ihr wisst, oh Gott.
Ich habe das beschlossen. Die wollten eigentlich die Mädchen an unterschiedlichen Tagen operieren. Also quasi das eine Kind ein paar Wochen vorher, das andere dann. Und ich habe gesagt, nein, alles auf einen Wisch. Und da haben die noch zu mir gesagt, Frau Heinz, Sie sind aber ganz schön mutig. Das heißt so, ja, ein Abwasch. Ich habe sie beide dann zeitgleich und ich durfte auch mit in der Klinik bleiben. Also das wäre auch gar nicht anders gegangen. Ich habe da auch mit bei den Mädchen auf dem Zimmer geschlafen und das ging auch ganz gut. Und die Ärzte, die haben auch alle gesagt, Frau Heinz, was Sie hier stemmen lassen, ist schon krass. Kim und Zoe waren quasi 9 und Kim 8.
Und dann wart ihr dort und dann war der Tag der OP. Ihr hattet euch natürlich umfassend informiert vorher und es ist ja schon eine Entscheidung, weil durch das CI...
Ein Pro und ein Contra, weil das Problem ist mit dem CI, man muss das Hören erst wieder lernen. Also das ist ein ganz anderes Hören als mit dem Hörgerät.
Wollten denn Kim und Zoe das?
Zoe und Kim wollten das. Kimi wollte das ja schon, und das werde ich nie vergessen, die wollte das schon immer im Landesbildungszentrum haben. Also als sie dort in den Kindergarten gegangen ist, weil dort... sind ja unterschiedliche Kinder gewesen, unter anderem auch die mit 10 CIs.
Ah ja.
Und meine Kinder zum Beispiel waren auch schon von Anfang an so, die wollten immer was Buntes an den Ohren. Also auch mit der Hörgeräte. Wir haben da auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Viele Eltern machen da ja so ein Geheimnis draus. Am besten ist Hautfarben, damit man es ja nicht so sieht. Und bei uns war das von Anfang an so, es gehört dazu. Es ist ein Teil, was zu meinen Kindern gehört. Warum soll man es verstecken?
Also komplett akzeptiert?
Ja.
Und
weil, warum soll ich meinen Kindern denn einreden, ihr müsst das verstecken, warum?
Macht ihr aus meiner Sicht komplett richtig, ne?
Ja, so, sie sind von Anfang an offen damit umgegangen und Kimi kam immer nach Hause und sagte immer, sie möchte auch ein CI. Hörgeräte sind doof. Da sag ich so, du weißt doch gar nicht, wie das ist mit dem CI. Doch, ich möchte auch so einen Knopf am Ohr haben.
Ja.
Also, die fand das ganz toll, dass so manche Kinder halt diesen Knopf am Ohr hatten, weil es ist ja wie Magie. Die bappen sich das da dran und es hält. Ja.
Und sie können dann hören oder auch wenn sie nichts hören wollen, wird es abgebaut.
Richtig, das haben ja meine Kinder mit der Hörgeräte schon immer gemacht.
Mhm.
Haben die Eltern was gesagt, was sie nicht hören wollen, haben sie die Dinger rausgenommen. Also das ist auch heute noch so. Also wenn Zoe bockig ist, dann macht sie ihre CIs ab und dann...
Haben die denn im Kindergarten auch Gebärdensprache gelernt?
Ja. Also im Kindergarten fing das an, in der Schule haben sie es fortgesetzt. Zoe und Kim können's, Mama und Papa leider nicht. Bei Zoe und Kim lagen auf dem Zimmer eine ältere Dame. Ja, älter. Also ich schätze sie so auf 50, 52. Und die konnte gar nicht hören. Also die hat auch CIs gehabt. Das eine CI musste reimplantiert werden, weil da irgendwie was war. Und Zoe saß dann dort auf dem Stuhl und hat angefangen, über Gebärde mit dieser Frau sich zu unterhalten. Und da habe ich auch ein Video von gedreht. Das fand ich so faszinierend. Und da ist mir das erstmal so bewusst geworden, was mein Kind eigentlich so über Gebärde alles sprechen kann. Und dass die sich auch so unterhalten kann. Was halt einfach schade ist, dass auch Eltern von der Schule oder sowas nicht diese Möglichkeit haben, es zu lernen. Und meine Mädchen zum Beispiel, wenn die irgendwas aushecken, unterhalten die sich auf Gebärde.
Na ja.
Oder fragen mich irgendwas auf Gebärde. Und grinsen mich dann immer so an und ich denke dann immer, naja, wer weiß, was sie gerade fragen, antwortest du mal mit ja. Ja, und hinterher stellt sich dann raus, ja, die haben Dinge gefragt, die sie eigentlich gar nicht sollten.
Ja, das ist eine eigene Sprache für sich, so kann man es ja eigentlich sagen, ne?
So, also eine Zeit lang war es ganz schlimm, mittlerweile haben wir es den Kindern abgewöhnt und haben gesagt, so Jung Kim, wenn ihr mit uns redet, vernünftig, ansonsten, wenn ihr Gebärde redet, dann erklärt mir wenigstens, was es heißt. Ja, weil das finde ich gemein.
Mm.
Ihr wisst, Mama und Papa können das nicht. Ja, so gewisse Dinge wie Fleisch oder sowas kann ich auch. Oder Soße.
Ja, ja. Aber es gibt ihnen wahrscheinlich ein Gefühl auch von, hey, das können wir. Ne?
Das ja, ist richtig. So unser... Das können wir. Und Zoe war da auch in der Schule immer begeistert. Mittlerweile hat sie keinen Gebärdenunterricht mehr. Was ich sehr schade finde. Weil gerade auf sowas sind die Kinder halt einfach angewiesen. Es ist so, fällt das CI aus, ist sie auf der Straße unterwegs, hat sie nicht viele Möglichkeiten. Sie hat nur die Möglichkeit, Lippen zu lesen, weil sie es von Baby ab an gelernt hat und halt die Gebärdensprache.
Mhm. Aber wir gehen noch einmal zurück zu dem Tag X, wo du mit beiden Kindern ins Krankenhaus gehst und dann die Operation. Ist ja auch schwer für eine Mutter, die Kinder so abzugeben.
Naja, schwer war es. Sie sind zeitgleich quasi in den OP gekommen. Und das Schwierige war halt, bei welchem Kind bist du jetzt? Ich musste halt einfach abwägen. Und da war halt einfach das Problem, sie bekommen ja vorher diesen Leck-mich-am-Arsch-Saft, sagt man ja immer. Und ich habe von Anfang an gesagt, Zoe, diesen Leck-mich-am-Arsch-Saft bitte nicht geben. Das geht bei ihr genau ins Gegenteil. Und so war es dann auch. Das heißt, Kimi war so dämmerig, die hat alles, fand alles ganz lustig. Ja, da wusste ich, okay, die kann ich unten dann jetzt auch mal eine halbe Stunde. Und Zoe war genau das Gegenteil. Bei Zoe war es dann so schlimm, dass ich dann halt schon meine Schwester angerufen habe und Zoe dann das Handy gegeben habe, um sie überhaupt so ein bisschen ruhig zu stellen, weil ich musste mich durch zwei teilen. Das war so extrem. So, und dann kam sie halt, Zoe kam sogar später aus dem OP als Kim. Kim hat dann schon im Aufwachraum gelegen. Und als Zoe dann auch im Aufwachraum war, durfte ich halt auch da bleiben. War auch alles soweit ganz gut. Dann sind wir auch wieder hoch aufs Zimmer gekommen. Und dann war auch soweit alles ganz gut. Zoe hatte einen Tag später halt ein ganz angeschwollenes Gesicht. Bei Kim war zum Beispiel gar nichts. Die hat das super weggesteckt. Ja, und dann hieß es warten und gucken, was passiert. Weil es ist ja nicht so, dass sie gleich danach das CI bekommen. Man muss ja 4 Wochen warten.
Und in diesen 4 Wochen hören die Kinder dann? Also haben sie weiter ihr...
Auf der rechten Seite hatte Zoe dann ja ihr Hörgerät.
Ja.
Da hat sie dann halt drauf gehört, so gut wie es ging. Und bei Kim war es halt die linke Seite.
Man sieht das ja manchmal, oder man kennt das ja von diesen Videos, wo dann Kinder, die cochlear implantiert sind, dann kommt der Tag X, dieser Moment, Ärzte starren gebannt auf dem Monitor, Eltern sind neben dem Kind, das Kind ist da und dann wird dieses Cochlear-Implantat, wie sagt man, angeschaltet, aktiviert. Was passiert dann?
Wir mussten ja dann ins Hörzentrum. Vorher durften die Kinder sich natürlich auch selber, also wir mussten ja vorher auch schon hin ins Hörzentrum, um zu gucken, für welches CI wir uns überhaupt entscheiden. Weil wir hätten ja auch direkt Cochlear nehmen können.
Okay.
Wir haben uns aber für AB entschieden, weil halt da einfach die Möglichkeiten auch von der Klangfarbe her besser sind.
Also unterschiedliche Systeme, oder wie versteht man das?
Genau. Cochlear hat halt so sein eigenes System, so wie AB auch. Und bei AB war uns halt wichtig, man konnte halt auch das Hörgerät quasi, das Phonak, mit dem AB koppeln.
Ach so, okay.
Weil zu dem Zeitpunkt war es ja halt einfach, bei Kim stand es halt einfach schon fest, dass wir auch dann die zweite Seite implantieren, sofern das mit der ersten Seite gut klappt. Bei Zoe war das immer noch so ein Hin und Her.
Mhm.
So, und auf jeden Fall war dann der Tag X, dann ist das Paket halt gekommen mit den CIs und dann wurde dieses CI ans Ohr gemacht und eingeschaltet. Und Zoe saß da, guckte und war ganz verwirrt. Und Kim war ja danach erst dran und Kim guckte ganz gespannt, was da jetzt so passiert. Und dann wurde der Computer halt auch eingestellt und am Anfang war es halt so, sie haben einfach nur Pieptöne gehört.
Okay.
Also keine Stimmen oder sonstiges, sondern wirklich nur so ganz komische Töne. Für uns auch ich kann es auch nicht erklären, weil ich habe die Töne selber nicht gehört.
Mhm.
Und dann hat man halt auch die Kinder gefragt, wie sich das anhört. Und Zoe sagt, das hört sich an wie ein Roboter.
Mhm. So Mickey-Maus-Stimmen sagt man
nee,
ja manchmal.
Nee, sie sagte Roboter.
Ja.
Also so richtig so, ich bin ein Roboter. So hat sie das wohl wahrgenommen. Und dann kam auch die erste Enttäuschung im Gesicht. Ich höre ja gar nichts. Ich kann damit ja gar nicht richtig hören.
Oh.
Ja. So, und dann hat der Herr von AB halt den Mädchen halt auch einfach erklärt, dass es halt dauert. Dass es seine Zeit dauert, dass man halt täglich üben muss und dass, wenn es am Anfang halt zu anstrengend wird, die auch abmachen soll, mal für eine halbe Stunde und dann wieder dran setzen soll.
Weil das Gehirn sich einfach neu verdrahten muss an der Stelle, oder?
Richtig, weil man kann sich das vorstellen, ein Hörgerät ist halt einfach ein Lautsprecher im Ohr, wie als wenn wir Kopfhörer uns reinstecken. Und bei einem CI ist es so, die Elektroden geben die Impulse an die Härchen, die stellen sich dann auf und die geben dann halt quasi alles weiter bis hoch an diesen Prozessor, der ja im Kopf ist, an diesen Magneten, und gibt es dann ans Gehirn weiter. Und das muss das Gehirn erst lernen, umzusetzen.
Mhm.
Also es ist ganz faszinierend. Also wenn jetzt auch irgendwas mit den CIs ist, neulich kam so jemand und sagt so, Mama, ich höre nichts mehr, kannst du mal gucken? Ja, gibst du mir mal deinen Magneten aus dem Kopf, dann kann ich das tun. Ja, das ist halt schwierig. Mit dem Hörgerät konnten wir selber gucken, ob alles in Ordnung ist, mit dem CI halt einfach nicht. So, aber da meine Mädchen, und das war schon mit der Hörgeräte so, wo andere Eltern so viele Probleme mit hatten, oh, mein Kind will das Hörgerät nicht tragen, ständig zieht sich das Ding aus dem Ohr und was soll ich machen und so. Diese Probleme hatte ich nicht, bei beiden nicht. Und da bin ich, toi, 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 da klopfe ich auf Holz. Und so war das auch mit den CIs. Also die haben nicht einmal an der Spule da umgezogen und gesagt, kein Bock mehr oder die Motivation verloren, dass sie dieses Hören gerne, weil sie halt, ne, nicht einmal. Und haben sich dann mit mir hier auch hingesetzt und geübt. Und das ging auch ratzefatze, bis sie die ersten Wörter richtig verstanden haben.
So, und ratzefatze heißt eine Woche, zwei Wochen?
Also ich glaube, das erste Mal, dass Zoe gesagt hat, Mama, ich verstehe dich, war, glaube ich, nach anderthalb Wochen.
Mhm.
Also das war schon so ein Punkt. Und dann mussten wir ja auch ins CIC.
Ins Cochlea-Implantzentrum.
Genau, für 3 Tage. Ich glaube, am Anfang, ja, 3 Tage. Ich glaube, wir waren noch nie länger als 3 Tage da. Und selbst die haben gesagt, das ist faszinierend. Das haben die selten, dass Kinder so schnell quasi hören.
Und für dich der Moment, als sie sagte, Mama,
ich... War gut, weil es war die beste, also da war für mich so der Punkt, es war doch die beste Entscheidung. Und jetzt kommt nämlich dieses Thema weiter. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema Geige. Dann hieß es ja, nachdem die so eine Fortschritte mit dem CI gemacht haben, dass die zweite Seite halt auch implantiert wird. Bei Zoe war es halt aber noch so, dass halt rechts quasi auch noch das Hörgerät ausgereicht hätte. Also da hätten wir auch noch ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre mit warten können, mit der zweiten OP.
Und das ist dann ja eine Entscheidung, ne? Wenn man sagt, okay.
Das wollte Zoe aber nicht.
Sondern sie wollte
auch das zweite CI.
Mhm.
So, und am Anfang, bei Kim stand es ja nun fest, sie hatten dann auch beide den Tag für die zweite OP. Ja, aber das war dann alles anders als gedacht.
Weshalb?
Wir sollten auf den Donnerstag reinkommen, dann sollte nochmal Hörtests gemacht werden und Freitag sollte die OP sein. Freitag früh standen beide auch auf dem OP-Terminplan. So, wir donnerstags hin, nochmal den Hörtest gemacht und dann halt auch den Hörtest einmal mit der Hörgerätseite, dann mit der CI-Seite, um zu gucken, ob das CI wirklich was bringt. Kimi hat super mitgemacht und Zoe dachte, wenn sie jetzt flunkert, weil da hieß es nämlich schon so, ah, wir sind bei Zoe noch am Überlegen, ob wir nicht noch anderthalb Jahre warten. Und Zoe wollte aber unbedingt das zweite CI. Also was hat Zoe gemacht? Hat so getan, als ob sie auf der CI-Seite nichts hört. Beim Hörtest, bei diesen Vorlauftests da, weil sie gedacht hat, dann bekommt sie dieses zweite CI.
Okay, nach dem Motto, ich kann nichts hören, ich brauche unbedingt...
Bin das zweite CI.
Okay.
Ja, die dann bei der Messung hat dann nur zu mir gesagt, Frau Heinz, unter diesen Umständen, so wie Zoe mit dem CI hört, wird sie kein zweites CI bekommen. Und dann kam bei Zoe die Niagara-Fälle. Ich will aber. Und da sagte die dann so, ja, aber Zoe, wenn du auf dem CI-Ohr nichts hörst, ja, können wir dir nicht auch noch die hörende Seite klauen, quasi mit dem, wo das Hörgerät quasi noch ausreicht.
Und was hat an der Stelle dein Mutterinstinkt gesagt?
Mein Mutterinstinkt hat gesagt, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen dafür, was mein Kind gerne möchte. Weil das war schon immer so. Und eine Mutter, die nicht glaubt, was ihre Kinder einem sagen. Naja, und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, Zoe, mach richtig mit. Sondern hat die dann gesagt, wissen Sie was, Frau Heinz, gehen Sie noch mal kurz raus, sprechen Sie noch mal mit Zoe, ob sie wirklich diese andere CI-Seite haben möchte, weil ich kann es hier nicht entscheiden, ich muss es halt weitergeben, diesen Hörtest.
Verständlich aus ärztlicher Sicht.
Und der Hörtest ist halt einfach so, aus meiner Sicht, so wie die Erfahrungen halt sind, ich arbeite hier jahrelang, wird sie kein zweites CI bekommen. So, Fakt ist.
Hattest du einen Verdacht, dass Zoe vielleicht ein bisschen manipuliert?
Nee, wenn ich ehrlich bin, war ich aber auch diejenige, die zu Zoe gesagt hat, Zoe, tu so, als ob du nicht richtig hörst, damit du die zweite Seite bekommst.
Mhm, aber auf der zweiten Seite vermutlich, ja. Okay.
So, ich war genauso. Ich war, weil ich wollte ja auch, dass mein Kind das CI bekommt.
Ja.
Ja, weil ich ja wusste, wie es ist mit der ersten Seite, dass sie das so gut angenommen hat. So, Fakt ist, wir mussten dann hoch aufs Zimmer und dann kamen auch die Ärzte und die haben dann gesagt, dass sie sich halt quasi beraten haben und dagegen gesprochen haben und Zoe bekommt kein zweites CI. Da hat Zoe dort dann in diesem Bett gesessen, die ist zusammengebrochen, hat geweint und die Ärzte so, ja, Zoe in 1,5 bis 2 Jahren. Und Zoe sagt, nein, ich will das jetzt. So, und wir und hatten aber zum Glück, nee, wir hatten zum Glück die Möglichkeit, dass sie noch mal einen Hörtest machen durfte. Und zwar freitags früh. Also wo sie ja eigentlich regulär in den OP gehen sollte. Wir wieder runter zu diesem Hörtest. Der ist zwar auch nicht zu 100% super ausgefallen, weil kann auch nicht. Nach einem Dreivierteljahr mit dem CI ist es natürlich noch nicht so entwickelt, als wenn du dein CI schon 10 Jahre oder sowas hast. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass der besser abgeschnitten hat und wir wirklich drum gekämpft haben. Also ich habe da wirklich mit den Ärzten gesprochen, mit ihr da unten nochmal gesprochen, dass Zoe das unbedingt möchte. Und daraufhin hat sie gesagt, Frau Heinz, ich gebe Ihnen den Rat, setzen Sie sich mit Frau Lisinski-Schiedert auseinander. Ich sage, die erreiche ich ja nicht. Warten Sie mal, ich versuche drüben anzurufen. Gesagt, getan, sie hat es auch geschafft, Frau Lisinski-Schiedert ans Telefon zu bekommen, hat ihr diese Geschichte halt quasi geschildert. Auch, dass die Ärzte jetzt gesagt haben, OP-Termin abgesagt. Sie mit mir gesprochen und da sagte sie, Frau Heinz, sind Sie sicher, dass Zoe das CI möchte oder möchten Sie das, dass sie das bekommt? Da sage ich so, nein, Zoe möchte das und das, was Zoe möchte, was mein Kind möchte, da stehe ich hinter und kämpfe dafür. Ich sage, natürlich würde ich mich freuen, wenn sie auch dieses CI bekommt, aber wenn jetzt die Ärzte alle sagen, nein, erst in 1,5 Jahren, was soll ich dann machen? Sage ich, dann kann ich da nichts machen. Aber ich weiß, was mein Kind, wie sie hier weint. Und daraufhin hat Frau Lisinski-Schiedert gesagt, geben Sie mir mal bitte Zoe. Und dann hat die sich 1/2 Stunde Zeit am Telefon genommen. Also ich musste auch rausgehen, damit ich halt quasi das Kind nicht beeinflusse. Und danach hat Frau Lisinski-Schiedert gesagt, ja, geben Sie mir Frau Heinz nochmal. Da durfte ich dann wieder rein. Und daraufhin hat Frau Lisinski-Schiedert gesagt, gehen Sie hoch aufs Zimmer, machen Sie das Kind für die OP fertig. Ich rufe im OP an, das Kind wird operiert. So, und komischerweise, dadurch, dass das sich ja alles natürlich auch so verzögert hat, Kim war dann mittlerweile im OP. Zoe wurde dann leider erst frühen oder späten Vormittag erst reingeschoben, weil sich das natürlich alles verschoben hat. Dementsprechend hat Zoe auch diesen Leck mich am Arschsaft nicht bekommen. Hm. Und die ist friedlich in diesen OP gegangen.
Hm.
Ja, und
weil sie auch keine Angst hatte und wusste ja
richtig,
ein bisschen,
was passiert. Hm. Ja, und danach hat die im Krankenhaus Geige gespielt.
Und das ist das Stichwort, weil darum geht es ja beim Projekt Aus der Stille in den Klang, dass Kinder mit Cochlea-Implantaten oder auch Kinder, die eingeschränktes Hören haben, Geige lernen können. Und Elena Kondraschowa, wir haben sie in der 3. Folge ja schon kennengelernt, kümmert sich genau um diese Kinder und steckt ganz viel Herzblut da rein, auch aus ihrer persönlichen Geschichte heraus.
Ja.
Ihre eigene Schwester war ja gehörlos. Damals in Moskau und da gab es noch nicht diese Möglichkeiten und man merkt bei ihr ja die Motivation und die Überzeugung und wahrscheinlich dann auch die Geduld und den Umgang.
Wann und auch sie wurde ja nicht ernst genommen. Man hat sie ja auch jahrelang belächelt und das finde ich eigentlich so schade. Warum? Mein Kind kam nach Hause. Ich weiß nicht, wie Elena dazu gekommen ist, in diese Klasse zu kommen. Ich weiß es nicht. Weil
das war noch bevor sie implantiert wurde.
Genau, wo sie ja noch die Hörgeräte hatte. Und es fing ja kurz, also quasi 2018, kurz bevor Zoe halt ihr erstes CI bekommen hat. Ich weiß nicht, wie Elena das geschafft hat, auf jeden Fall war sie dort wohl in dieser Klasse. Und wir hatten vorher nie dieses Thema Geige hier zu Hause oder sonstiges, ja, weil klassische Musik ist hier auch nicht so, dass man sagt, okay, man hört sich das an. Aber Zoe ist aus diesem Schulbus ausgestiegen mit einer super guten Laune. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Sie klingelt hier oben an der Tür, ich mache die Tür auf, sie sagt, Mama, ich will Geige spielen. Ich habe mal Gedanken, ja, nee, ist klar. Doch, Mama, ich lerne jetzt Geige, aber mit was für einer Überzeugung? Und ich so, wo willst du denn Geige lernen? Ja, es war eine Frau bei uns in der Schule und wir kriegen Geigen mit nach Hause. Und da habe ich kurz so überlegt, da habe ich gesagt, ja, nee, Zoe, weißt du, was so eine Geige kostet? Ihr kriegt bestimmt keine Geige mit nach Hause. Doch, Mama, das hat die Frau gesagt. Okay, und dann hat sie halt so erzählt, die Zoe, dass sie da auch so Geigen mit hatte und jedes Kind durfte mal auf einer Geige spielen. Und da fragte ich mein Kind, und hast du auch gespielt? Und da kam wieder diese Schüchterne von Zoe, nein. Ich sage, warum nicht? Ich hatte Angst, dass die anderen über mich lachen in der Klasse und außerdem hatte ich Angst, dass ich die Geige kaputt mache. Und daraufhin sagte ich dann nur zu Zoe, ja, und wie kommst du dann darauf, dass du Geige spielen möchtest? Weil sich das so schön anhört. Ich möchte das, Mama. Und wie mein Mutterherz so ist, da habe ich sie dann gefragt. Ich sage, so, ja, hast du überhaupt so einen Zettel oder sowas, dass man mal guckt, ne, was? Ja, hier. Und dann habe ich mir diesen Zettel aus der Stille in den Klang durchgelesen und sage, Zoe, das ist ein Verein. Ich sage, da kann man eintreten. Die hat bestimmt nur Werbung gemacht dafür. Nein, Mama. Ja, und dann, wie mein Mutterherz so ist, habe ich Elena angerufen. Und die war gleich hellauf begeistert, dass eine Mutter anruft und da sagt sie, hat sie mir das halt das Projekt erklärt und dass es halt noch nicht zu 100% feststeht, aber sie würde halt ganz gerne und sucht halt auch Eltern, die das gut finden und würde sich halt auch über Unterstützung freuen. Und ich dann so, ja, was braucht das Kind dafür? Ja, erstmal nix. Ich sage, ja, aber eine Geige. Nein, bekommt sie von mir. So, was hatte sich so gepasst? Am 24.06. hat Zoe ja Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, nee, so eine teure Geige ausleihen, mache ich nicht. Ich mache jetzt einfach mal eBay Kleinanzeigen auf und gucke mal, ob irgendwer eine Geige zu verkaufen hat. Eine Kindergeige, die musste natürlich auch auf die Größe von Zoe sein, weil sie war ja auch die Kleinste in der Klasse.
Ja.
Und dann bin ich losgefahren und habe meinem Kind eine Geige gekauft. Alle haben sich an den Kopf gefasst und haben gesagt, wie bescheuert ich eigentlich bin, weil das jetzt so eine Kinderfantasie ist von vielleicht lass es eine Woche sein, ja, und dann ist das wieder vorüber.
Ja, nicht bescheuert, aber aus meiner Sicht unglaublich, weil ich bin immer noch dabei. Geigen sind so komplex. Ich glaube, ich wäre nicht in der Lage, trotz gutem Hörvermögen überhaupt so ein Instrument bedienen zu können und das irgendwie
ich
zu lernen. Aber ein Kind, das in seinem Hören eingeschränkt ist und ein Cochlea, na gut, zu dem Zeitpunkt noch kein Cochlea-Implant hat, aber Hörgeräte hatte, mit Geige spielen vertraut zu machen, das ist ja, also, das ist wirklich ein großer Traum.
Sie saß dann auf dem Fußboden, hat dann diese Geige ausgepackt, hat sich tierisch gefreut. Ich sage, so ist dein Geburtstagsgeschenk. Und dann kamen die ersten Klimperversuche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise sagt ja jeder immer, das hört sich dann an wie so ein Katzengejammer.
So wäre es bei mir.
War es aber nicht. Also klar, sie hat nicht diese Töne, ne, als ob jemand schon jahrelang Geige spielt. Aber es war auch nicht so, dass man jetzt unsere Gläser im Schrank festhalten müsste, weil sie sonst vielleicht platzen oder die Fenster schließen, weil die Nachbarn vielleicht dann vom Sofa rutschen. Und ich habe dann da gesessen und dachte mir so, wow. So und so kam eigentlich auch so dieses Ganze mit Elena zustande.
Und dann hatte sie regelmäßig Unterricht während der Schulzeit, wurde das ja gefördert und mit angeboten.
Genau, regelmäßig, unregelmäßig muss man dazu sagen, weil die Schule sich ja super quergestellt hat. Elena musste ja lange, lange drum kämpfen. Am Anfang war es ja so, dass sie dann irgendwie einmal die Woche in die Klasse reingekommen ist, dass da wirklich eine Lehrerin wohl dann ihren Unterricht quasi gespendet hat, in Anführungsstrichen.
Dann gab es auch Probleme mit den Räumlichkeiten.
Genau, dann die Probleme mit den Räumlichkeiten. Dann hieß es mal, Elena darf, dann hieß es auf einmal wieder nicht. Zum Schluss war es halt einfach so, weil sie in Zoe so ein Talent gesehen hat. Sie sagt, das ist unglaublich, dieses Kind, dass wir zu Elena privat nach Hause gefahren sind.
Und ihr habt es auch mit unterstützt?
Ja, dann war Elena regelmäßig auch bei uns. So, und als dann der Tag Krankenhaus war, 2019 war das, nachdem sie ihre zweite OP hatte. Da war es so, dass Zoe sogar Elena angerufen hat, weil Elena gesagt hat, ich besuche dich in meinem Krankenhaus. Und da war Zoes erste Aussage mit Geige. Ja, und daraufhin hat Elena gesagt, ja, ich kann ja meine Geige mitbringen. Okay, ich rufe Papa und Papa soll mir meine Geige bringen.
Nein.
Doch, und es war ein Tag nach der OP. Ich werde das nie vergessen. Die hat noch diesen Turban um den Kopf. Also wirklich
den Verband.
Verband. Das andere CI hat halt auch nicht richtig gehalten durch diesen Verband. Ja, da ist die Spule halt immer wieder abgefallen, also hat sie da auch nichts gehört. Und eigentlich ist Zoe ein Kind, welches sich in der Öffentlichkeit am liebsten so wie Mama sich versteckt, bloß nicht gesehen werden, schnell durch die Masse durch, aber so, dass mich keiner sieht. Und sie steht da um und sagt so, Elena, ich möchte ganz gerne unten in der MHH spielen.
Und unten in der MHH ist ja diese große
Cafeteria,
viel Publikumsverkehr. Ja. Wie ist sie wie eine Bahnhofshalle manchmal.
Genau,
ja.
Und Elena sagt so, Zoe, wirklich? Ja.
Wie verrückt.
Und dann ist sie mit Elena dort runtergegangen und dann haben die da unten gespielt.
Und du standst daneben, was hast du gedacht?
Ich musste das filmen. Ich hatte natürlich auch Tränen in den Augen, weil die Leute plötzlich alle geguckt haben. Die haben alle ganz gespannt geguckt, was dieses Kind da auf einmal macht, weil Elena hat sie ja mit der Geige quasi nur begleitet und den Hauptteil hat sie ja wirklich Zoe machen lassen. Und faszinierend war eigentlich auch, während des Spielens, Zoe merkt selber, wo sie einen Fehler macht. Und dann kam von ihr ein leises, ups, da war der Fehler. Und hat dann halt nochmal neu angefangen zu spielen. Und dann hat die das da unten so knallhart durchgezogen, dass die Leute aufgestanden sind, geklatscht haben und Zoe hat sich da ganze 14 Euro zusammengespielt.
Was für eine Bestätigung.
Also da sind die Leute dann hin und haben ihr dann Geld in die Hand gedrückt und das wollte sie ja eigentlich gar nicht. Sie hat das eigentlich gemacht. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Wahrscheinlich wollte sie damit eigentlich nur zeigen, hey, auch so kann man, ja, auch mit dem Handicap kann man trotzdem was machen, was andere nicht können.
Naja, und ihre Leidenschaft zu dem Instrument wahrscheinlich auch.
So, und sie wollte dann auch nicht aufhören. Aber das Problem war dadurch, dass sie die ganze Zeit vorher schon nicht mehr gespielt haben, hatten die natürlich auch nicht so viele Lieder in petto.
Das ist sehr, sehr mutig. Also, was für eine Geschichte und was für eine Bestätigung auch. Hast du denn bemerkt, dass während dieser Zeit Zoe durch das Geigespielen besser mit ihrem Cochlea-Implantat umgehen kann und besser hört?
Ja, nicht nur besser hört, sondern auch ihr ganzes Selbstwertgefühl und ihr ganzes Selbstbewusstsein. Zu dem Zeitpunkt hat sie sich menschlich komplett verändert. Sie war halt nicht mehr so dieses Eingezogene in diesem Schneckenhäuschen, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin dumm. Weil Zoe, das sagt sie ja auch heute noch, sie ist dumm. Sie macht sich halt selber kleiner, als sie ist. Aber da war halt was sie plötzlich konnte und auch besser konnte als ihre Klassenkameraden, von denen sie permanent gemobbt und gehänselt wird. Und das war für Zoe natürlich auch so ein bisschen, ja, Bestätigung. Bestätigung für sich selber, sie kann endlich mal was, was andere nicht können. Und das Hören wurde dadurch intensiver. Also es ist schwierig, sie konnte halt in dem Moment halt auch, vorher war es halt so, die Konzentration lässt halt schnell nach bei diesen Kindern, weil dieses Gehirn einfach zu viel auffangen muss.
Und in der Sprache steckt ja so viel. Und vorhin hast du beschrieben, dass Kim gesagt hat, es klingt wie eine Computerstimme, aber in Sprache ist ja so die Modulation.
Zoe war das, die gesagt hat, Computerstimme. Und Kim hat von Anfang an gesagt, das hört sich an wie eine Prinzessin.
Eine Prinzessin, herrlich, ja. Mama, die Prinzessin. Aber in dem Fall fehlt ja die Modulation. Und ich glaube, das ist ja das, was so das Miteinander im Alltag auch, was für einen Unterschied es macht, ob jemand jetzt ironisch etwas sagt oder böse oder provozierend oder lieb oder eingehend. Diese Klangfarbe ist, glaube ich, anfangs nicht so wirklich wahrnehmbar.
Das ist auch heute noch so. Also das ist auch Tatsache heute noch so. Bei Zoe ist es halt auch wirklich ein Grad zwischen, was kann ich sagen, ohne dass sie es falsch versteht und was nicht. Also gestern hatten wir hier so eine ganz tolle Situation, da hat der Papa einen Witz gemacht. Weil wir waren im Stall, sind nach Hause gekommen und Zoe lag immer noch so im Bett, wie sie morgens aufgestanden ist. Ja, und ich habe dann hier gesagt, na toll, Zoe hätte ja wenigstens mal hier das Geschirr in den Geschirrspüler räumen können. So, und dann wollten wir halt Abendbrot essen und dann kam Zoe hier in die Küche und ich sage, da sagte Zoe was und ich sage, nö, ich will jetzt nicht. Und da sagt Papa so, Mama ist sauer. Und da fragte Zoe so, hä? Was ist Mama? Ja, Mama ist sauer. Warum? Ist also, du hättest ja wenigstens mal das Geschirr in den Geschirrspüler räumen können. Keine Antwort von ihr. Da ging dann erstmal der Kopf nach unten. Also, ich bin jetzt mutschig, hatte gar keinen Grund dafür. Und da sagt Papa so, ja, nach dem Abendbrot kannst du dann wieder ins Bett gehen. Ne? so, dann ist Bettzeit. So, also das war eigentlich so darauf bezogen, sie hat den ganzen Tag im Bett gelegen, also kann sie jetzt ruhig wieder ins Bett gehen, ne? Und sie hat das gleich so verstanden, es ist jetzt Bettzeit, sie darf nichts mehr. Ja, und dann war hier schon wieder gleich High Life. Also bei Zoe ist das so ein sie versteht den Sinn zwischen Spaß und Ernst nicht.
Mhm.
Also das, ich weiß nicht, ob es wirklich an der Tonlage liegt, und bei Zoe ist das ganz schwierig. Kim ist dann eher so, die fängt mit dir das Diskutieren an und geht mit dem Kopf durch die Wand, aber bei Zoe ist das echt. Und jetzt kommt noch die Pubertät dazu, wo es ja eh schon alles so ein bisschen
Drama.
Mehr als Drama. So, und deswegen hoffe ich auch, dass das jetzt auch wieder mit Geige spielen losgeht, dass die auch wieder selber für sich so ein bisschen den Einklang findet.
Und jetzt kommen wir zu Kim. Kim hat es sicherlich gesehen bei ihrer großen Schwester, dass Zoe Geige spielt. Und Kim startet ja jetzt auch bei dem Projekt, was jetzt beginnt, aus der Stille in den Klang, die neue Saison. Was sind eure Erwartungshaltungen?
Ja, ich bin gespannt bei Kim, ne?
Also sie hat Zoe natürlich schon zugesehen, aber eben selber noch gar keine Erfahrung gemacht.
Genau. So, wollte sie vorher aber auch nicht.
Mhm.
Also sie war eher so, sie möchte lieber auf dem Schlagzeug rumballern. Ja, so Attacke als Geige. Geige war eigentlich, dass das jetzt mit einmal so kam, da fing sie dann auch mit einmal an. Und daraufhin hat Elena gesagt, ja, das Projekt startet und sie würde halt ganz gerne Kim, weil sie halt in Kim halt auch einfach das Talent sieht. Weil man muss dazu sagen, dass Kim halt regelmäßig zugeguckt hat, wenn Schulschluss war und Zoe die 6. Stunde dort gemacht hat, ist Kim halt quasi die Stunde dann halt auch da geblieben, weil es halt ein Weg ist für den Busfahrer.
Ja.
Und so kam das. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.
Ich auch. Und wir werden euch begleiten auf diesem Weg. Wir sehen uns ganz sicherlich, hören uns auch wieder. Und ich drücke die Daumen und ich sag ganz herzlich Dankeschön für deine Zeit, für deine Offenheit und für eure Geschichte. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Zoe, weißt du noch den Tag, als du das erste Mal eine Geige in der Hand hattest?
Ja.
Und als Frau Kondraschowa bei dir in der Schule war?
Ja.
Erzähl mal, wie war das?
Die ist zu unserer Schule gekommen, dann ist sie in unsere Klasse gekommen und hat gesagt, sie möchte uns gerne alle Geige beibringen, Geige spielen beibringen. Dann hat sie gefragt, ob wir mal die Geigen an der Hand haben wollen. Also ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, ich werde dann ausgelacht und so. Dann sind wir alle nach Hause gefahren. Habe ich es Mama erzählt und Mama sagt so, wie, ihr habt jetzt Geigenunterricht bei einer neuen Lehrerin. Ich sag so, ja.
Und dann hattest du aber dann die Idee, obwohl du sie nicht in die Hand genommen hast, aber hat dich das irgendwie begeistert, das Thema, oder? Und du wolltest dann Geige spielen lernen?
Ja.
Dann kam dein Geburtstag und was hast du dann geschenkt bekommen?
Eine Geige.
Und wie war das dann, als du dann Unterricht genommen hast? Erinnerst du dich an deine erste Stunde?
Bei der ersten Stunde hatten wir so Musik und so. Und dann bei der 4. Stunde oder 5. Stunde hatten wir Unterricht bei Elena.
Und wie war das dann?
Gut.
Was hat sie genau gemacht mit dir?
Ich habe meine Geige mitgenommen und dann sagte sie so, du hast deine eigene Geige, das freut mich. Dann hat sie gefragt, ob ich nach der 6. Stunde mit ihr Geigenunterricht. Dann habe ich ja gesagt und dann ist Mama erstmal zur Schule gekommen und hat das mit Elena abgesprochen. Und dann, ja, dann war das so, nach der 6. Stunde musste Mama oder Papa mich immer abholen.
Und du bist dann zu Elena in den Musikraum. Und wie war das, als du das erste Mal Unterricht hattest? Was genau habt ihr da gemacht?
Also wir haben erstmal die Töne richtig eingestellt.
Das klingt kompliziert für mich. Wie geht denn das?
Ich kann das auch nicht.
Ich auch nicht.
Dann hat Elena gesagt, okay, jetzt stell dich mal hierher und dann spiel mal einfach.
Also ich habe versucht, die sagst du, das ist super. Ja, wir werden noch weiter dran spielen und dann hat sie gesagt, das ist besser geworden und besser.
Und du musstest zu Hause immer viel üben dann?
Ja, ich musste immer wieder mit meinen Fingern nehmen, also 1, 2, 3, 4, dann 4, 3, 2, 1, immer wieder. Und sie sagt so, das ist gut.
Und du hast die Töne gehört oder gespürt?
Gehört.
Und dann hast du das zweite Implantat bekommen, da warst du auch in der MHH und dann hast du Elena angerufen und sie hat dich besucht. Erinnerst du dich an den Tag?
Also wir waren erstmal oben im Krankenzimmer, also wo alle drinnen schlafen. Da waren wir da oben und dann haben wir noch ein bisschen Geige gespielt und dann waren wir bei den Krankenschwestern, haben auch Geige gespielt. Und die haben gesagt, das ist super geworden. Und dann sind wir runtergegangen und dann habe ich ein paar Geld bekommen.
Weil du so gut gespielt hast.
Ja, und alle fanden das toll. Die haben mich auch alle angeguckt und ich fand es ein bisschen komisch, weil ich finde das unangenehm, wenn alle mich so angucken.
Ja, aber weil du was toll gemacht hast und weil das so besonders ist, dass du, obwohl du nicht gut hörst und gerade ganz neu ein Cochlea-Implantat bekommen hast, Geige spielst. Also für dich ist es vielleicht normal, aber ich glaube, für alle, die das jetzt hören, da sagen sich auch alle, oh mein Gott, wie geht denn das? Das ist richtig toll. Erzähl mal von deinem allerersten Auftritt. Erinnerst du dich?
Wir sind in der Aula gewesen.
In deiner Schule, ja.
Und dann haben wir uns alle auf der Bank gesetzt oder Stühle, ich weiß nicht mehr so ganz. Dann hat die eine Lehrerin gesagt, jetzt kommt aber die Zoe mit ihrer Geige. Ich habe mich nicht so getraut, weil alle mich ja so komisch angucken. Aber ich habe es versucht und dann bin ich auf der Bühne gewesen und habe dann gespielt. Also ich musste erst sagen, was das für ein Lied war. Dann habe ich es gespielt und dann kam so ein zweites Lied.
Welches war denn das erste Lied? Erinnerst du dich noch?
Erste war der Nikolauslied und der zweite war das Weihnachtsmannlied.
Klasse. Und dann haben alle applaudiert?
Die haben ja alle gesagt, das ist gut geworden. Und dann sind wir alle wieder zurück in die Klasse gegangen. Und die zwei, also die, wo jetzt Kim drin ist, die haben die ganze Zeit gesagt, du spielst gut, du spielst gut, du spielst gut. Und ja, das haben alle gesagt zu mir in der Pause und so. Ja, die sind alle immer mir die ganze Zeit hinterhergegangen. Ja, und ich habe gesagt, warum geht ihr mir die ganze Zeit hinterher? Und die sagen alle, dass ich gut gespielt habe und ja.
Das hast du dann garantiert auch gemacht. Klasse.
Aus der Stille in den Klang. Ein Podcast von Aktion Kindertraum.